Unser Thema ist heute guter Boden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. In einer Handvoll Erde leben Milliarden Lebewesen. Regenwürmer, Asseln, winzige Fadenwürmer. Die sind alle wichtig, denn sie lockern den Boden auf und verwandeln ihn in Humus. Darüber wollen wir heute sprechen in Power to the Bauer, neue Wege in der Landwirtschaft. Ich bin Anna Hemminger, Journalistin und Radioreporterin. Heute bin ich zu Gast bei Anselm Hannemann. Er betreibt mit seinem Bruder die Gärtnerei Schaufel und Gabel in Habach im bayerischen Voralpenland. Eine Gegend, in der nicht viel Gemüseanbau betrieben wird. Anselm und sein Bruder haben es aber geschafft, den sehr verdichteten Boden wieder fruchtbar zu machen. Ich spreche mit ihm darüber, wie er das geschafft hat, warum sich viele Landwirte von ihm beraten lassen und weshalb Marktgärtnereien die Zukunft sein könnten. Viel Spaß bei der 9. Folge Power to the Bauer.
Ich steche jetzt mit dem Spaten, mache ich jetzt sozusagen eine händische Bodenprobe, mache einfach ein Viereck. Es bröselt jetzt hier schon so ein bisschen auseinander. Das heißt, es ist sehr, sehr lockerer Boden, liegt auch daran, dass ich den Boden hier vor nicht allzu langer Zeit bearbeitet habe, also gefräst habe. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie der Boden hier ausschaut, also die Erde.
Ich sehe schon was, ich sehe einen Regenwurm.
Sehr gut, genau. Regenwurm, in dem Fall ist es ein großer, dicker Regenwurm, der hier so einen Gang baut. Jetzt tue ich ihn in den Schatten, weil in der Sonne stirbt er sofort, und grabe ihn gleich wieder ein, dann darf er weitermachen. Regenwürmer sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Indikator, wie gut steht es um meinen Boden. Wenn ich jetzt 2, 3 Regenwürmer sehe, naja gut, das ist nett. Wenn man so ein bisschen was über die Qualität aussagen will, ist so ein Richtwert pro Quadratmeter, sollten es an die 100 Regenwürmer sein, die man dort findet. Also,
wie viel habt ihr denn hier? Wie viele Regenwürmer? Was
schätzt du? Das ist eine gute Frage. Ich habe es tatsächlich schon lange nicht mehr gezählt. Letztes Jahr waren wir zwischen 50 und 100. Also schon ganz gut. Es sind aber wirklich reine Schätzungen. Und klar, es gibt schlechtere Bewirtschaftungsweisen. Also es wurde nicht mit schwersten Maschinen drüber gefahren. Aber man sieht es eben, dass der Boden einfach noch viel, viel mehr Potenzial hat.
Und da habt ihr noch einiges vor. Und darüber reden wir jetzt gleich. Ich bin nämlich jetzt hier mit Anselm Hannemann von Schaufel und Gabel. Er betreibt hier zusammen mit seinem kleinen Bruder ein Paradies in der Nähe der Jaudenmühle bei Habach. Und sie bauen auf 1500 Quadratmeter Gemüse an, Kräuter, Blumen und auch Obstbäume.
Genau.
Wie kam es denn zu Schaufel und Gabel? Du bist ja eigentlich Quereinsteiger.
Genau, also eigentlich programmiere ich Webseiten, habe das auch 15 Jahre gemacht. Sehr, sehr erfolgreich gewesen. Selbstständig habe ich das Ganze gemacht und ja, habe dann irgendwann festgestellt, dass es mir körperlich, psychisch nicht mehr ganz so gut geht. Einfach deshalb, weil ich jeden Tag die ganze Zeit nur vor dem Computer saß, in einer virtuellen Welt gearbeitet habe und keinen Bezug zur Natur hatte. Und das aber eigentlich mir im Hintergrund immer wichtig ist. Also als Person, ich brauche das eigentlich. Bis es irgendwann eben klar wurde, hatte auch einen richtigen Burnout, zweimal wieder danach noch dran vorbeigekratzt. Also ja, ich habe gemerkt, auf Dauer kann ich das nicht machen. Und ich habe immer schon sehr, sehr gerne gegärtnert, habe einen Hobbygarten gehabt, da viel Gemüse angebaut. Und irgendwann festgestellt, naja, das ist auf jeden Fall was, was mir gut tut. Und es macht Spaß. Und warum sollte ich nicht einfach auch aus ökologischen Gründen an andere Leute Gemüse verkaufen, wenn ich doch für mich selber schon den Aufwand betreibe?
Das war quasi die Gründungsgeschichte von Schaufel und Gabel.
Sozusagen, genau. Ich habe dann im Prinzip für mich beschlossen, ich möchte das machen, möchte eine Art Landwirtschaft gründen mit Gemüsebau. Sehr unüblich hier für die Region Voralpenland, Oberbayern. Eigentlich gibt es hier Milchviehhaltung, Grasland, aber eigentlich wenig Ackerbau und schon gar nicht Gemüsebau. Und dementsprechend schwierig war es, dass man Flächen findet oder auch die Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Aber es war mir egal. Ich wollte das machen, habe Flächen gesucht und naja, habe auch gemerkt, alleine macht es eigentlich auch keinen Sinn. Ich kann dann nie in Urlaub fahren. Es ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich es hauptberuflich machen will oder vielleicht auch nur halb-halb zwischen beiden Jobs dann wechseln will und habe überlegt, mit wem kann man das machen. Und ja, so kam es eigentlich dazu, dass ich das mit meinem Bruder besprochen habe, der ganz woanders gewohnt hat in Freising, aber dort an der Uni gearbeitet hat und ja, seine Karriere an der Uni eigentlich zu Ende war, weil er nicht promovieren wollte und man ja nur eine begrenzte Zeit dort sein darf.
Und er ist Landschaftsarchitekt.
Der ist Landschaftsarchitekt. Das klingt erstmal so, als hätte er was mit Gärtnerei zu tun. Das stimmt überhaupt nicht. Ein Landschaftsarchitekt gestaltet im Prinzip urbane Räume. Klar, da sind auch Gärten oder Grünland dabei, Bäume mit dabei, aber es hat nichts mit Gemüsegärtnerei oder Ähnlichem zu tun.
Wie fand der Bruder dann die Idee?
Ja, der fand die gut, die Idee. Ausschlaggebend war aber eigentlich letztlich dann was ganz was anderes. Ich habe nämlich endlich eine Fläche gefunden, und zwar indem ich beim Edeka einen Zettel aufgehängt habe, dass ich Flächen suche. Alle anderen Versuche waren erfolglos gewesen. Und hier der Mühlenbetreiber, wo wir jetzt untergekommen sind, der war beim Edeka einkaufen, hat den Zettel gesehen und dachte sich, hey, ich rufe den mal an. Und wir sind mittlerweile gut befreundet, kommen sehr, sehr gut aus miteinander und wir dürfen eben die Flächen hier pachten.
Dann wart ihr hier und das war ja jetzt alles Schafswiese, hast du gesagt. Der Boden, da standen 30 Jahre lang Schafe drauf.
Genau, also es waren Schafe und Kühe. Eine Wechselwirtschaft, das ist schon mal per se einfach deutlich besser, als wenn nur eine Viehart draufsteht.
Warum, wenn ich dazwischen fragen darf?
Es ist einfach so, dass die unterschiedlich fressen. Das heißt, die einen Pflanzen werden von der Kuh gefressen, die anderen vom Schaf. Ein Wechsel ist nicht schlecht. Das ist auch wieder eine Frage der Diversität. Im Idealfall schickt man nicht beide parallel drauf, sondern nacheinander mit Wartezeiten und so weiter. Das war jetzt hier nicht der Fall. Aber es wurde schon als extensive Weide genutzt. Das heißt, es waren wenig Tiere auf einer relativ großen Fläche dann. Das Problem war eher, es hat keine Nachmahd, keine Vorbearbeitung stattgefunden und so konnten sich halt diverse Beikräuter sehr, sehr eifrig entwickeln. Auch der Boden ist halt oberflächlich immer weiter verdichtet worden. Genau.
Das heißt, der Boden war jetzt erstmal nicht so fruchtbar?
Jein. Eine unserer ersten Aktionen war, weil ich immer schon wusste, naja, Gärtnerei, Boden muss gut sein. Gucken wir uns den Boden an. Und wir haben mit dem Spaten einfach mal den Boden angeschaut und haben festgestellt, der ist steinfrei nahezu, was hier für die Region auch schon mal unüblich ist. Und er ist super dunkel, sehr humos, ist relativ gut gekrümelt.
Was ist so wichtig an dem Krümeln?
Ja, sagen wir mal so, ein krümeliger Boden kann natürlich entweder einfach sandig sein, dann ist es nicht gut. Sand krümelt einfach. Oder aber es deutet auf einen guten Boden hin. Liegt einfach daran, dass ein lebendiger Boden, der humus ist, also viel einen hohen Humusgehalt hat, der hat eine Verbindung. Das sind chemische Verbindungen, die geschaffen werden. Die funktionieren nur, solange Leben drin ist. Und dadurch bilden sich relativ runde, popcornartige Krümel. Und da war es so, dass es hier gar nicht schlecht aussah. Wir haben von Anfang an gesehen, okay, 5 bis 10 Zentimeter sind super krass verdichtet. Klar, da war einfach zu viel Druck auf dem Boden ohne eine Zusatzbearbeitung. Und natürlich ist das Gras auch sehr einseitig gewesen von der Bewirtschaftung. Aber wir haben eben das Potenzial gesehen. Wir haben dann auch den Verpächter gefragt, was war hier, was ist hier? Und er meinte, naja, der Boden ist super gut in der Tiefe. Er vermutet, dass es ehemaliges Schwemmland ist. Und das haben wir auch bestätigt bekommen jetzt mit der Zeit. Früher war hier einfach ein viel, viel größerer Fluss. Jetzt ist es ein kleines Bächlein. Und wir befinden uns hier auf Schwemmland. Deswegen hat es auch mit der Umgebung, mit dem Boden aus der Umgebung wenig zu tun. Sehr, sehr gut für uns. Wir haben teilweise bis zu 2 Meter tiefgründigen Boden, der wirklich fruchtbar ist, krümelt und dem wenig fehlt. Unterbrochen mit manchen Sandbänken, die halt einfach mal ein Ufer waren. Aber an sich in der Summe ein sehr, sehr guter, fruchtbarer Boden.
Und das ist ja nicht normal für die Gegend, sagst du? Also normalerweise Grünland, wie fruchtbar ist das?
Naja, also Grünland ist auf jeden Fall sehr fruchtbar im Vergleich zu Ackerland erstmal, kann man so sagen. Das heißt, ein Ackerboden, der unbedeckt ist, wo nichts wächst, der ist erstmal kein lebendiger Boden im Normalfall. Während im Grünland immer Leben da ist. Über dem Boden, also im Gras, sind ganz, ganz viele Insekten, aber auch unter dem Boden, einfach weil der Schutz vom Gras da ist, können ganz, ganz viele Tiere wohnen. Deswegen ist es so, dass eigentlich in Bayern schon gute Böden da sind, die Humusgehälter ganz okay sind. Also im Grasland, sagt man, sind wir so zwischen 4-7% hier in Bayern. Das ist an sich gut. Im Ackerland sind wir hier bei 2-4%. Das ist laut Lehrmeinung eigentlich okay. Mittlerweile ist man eigentlich auf dem Stand, dass unter 3% Humus abgebaut wird und Leben eher abnimmt, als dass es zunimmt. Das heißt, unter 3% ist eigentlich ziemlich schlecht, während über 3% man mit geeigneten Maßnahmen das Ganze erhalten kann. Und ab 6-7% ist es sogar so, dass sich das Ganze selbst erhält. Das heißt, selbst wenn ich nicht optimal wirtschafte, schaffe ich es in Summe, wenn ich nicht groben Mist baue, dass ich die Humusgehälter auf 7% halte. Und es ist sogar so, es kann sein, wenn man 9% hat, dass es dann durch die Bearbeitung erstmal auf 7 zurückgeht mit der Zeit. Aber es wird eben nicht auf eine degradierende Humusgehalt hingearbeitet.
Genau. Das heißt, man könnte eigentlich hier im Grünland noch viel, viel mehr Gemüse anbauen. Müsste gar nicht so viel Viehwirtschaft machen.
Jein. Da kommt jetzt so ein bisschen das Wetter ins Spiel. Wir sind hier schon in einem Extremstandort. Wenn ich jetzt vergleiche mit Gemüsebaustandorten in Deutschland, dann haben wir hier ein sehr, sehr hartes Standbein. Wir haben mehrfach im Jahr Hagel, hatten letztes Jahr auch so einen Extremhagel mit 5, 6, 7 Zentimeter Durchmesser an Hagelkörnern. Wir haben im Endeffekt keine Frostsicherheit vor Mitte oder Ende Mai. Und wir beginnen mit den ersten Frostnächten meistens Anfang September. Das heißt, wir sind 1-2 Monate später dran als die meisten Gemüsebauern in Deutschland und wir hören 2-4 Monate früher auf. Das ist natürlich, wenn man es jetzt mal aus wirtschaftlichen Gründen sieht, schon zu überlegen, ob man sich das antun will. Gerade im Frühjahr ist es auch so, von der Bearbeitbarkeit vom Boden, es regnet hier sehr, sehr viel. Man muss wirklich Tagesstunden genau arbeiten, manchmal auch zu nicht optimalen Bedingungen. Und da ist schon die Frage, kann ich das, also kann und will ich das alles machen? Es braucht hier eher eine Überzeugung als, sage ich mal, in Mitteldeutschland, wo das sehr, sehr viel einfacher machbar ist. Vorteil ist natürlich, wir haben hier kein Problem mit wenig Niederschlag. Also andere müssen echt gucken, dass sie genügend Wasser herkriegen, haben 200-400 Millimeter im Jahr. Wir haben eher 1300-1600 pro Jahr. Gießen müssen wir, wenn dann, nur die frisch gepflanzten Jungpflanzen und sonst eigentlich nichts.
Genau. Das heißt, ihr hattet aber die Überzeugung, ihr standet hier auf diesem Feld, du und dein Bruder. Wie habt ihr dann losgelegt?
Genau, wir standen hier, haben uns das angeguckt, haben den Boden angeguckt, haben festgestellt, eigentlich gefällt uns das und vor allem der Ort, der ist wunderschön. Wir nehmen das, wir machen das. Dann war natürlich die Frage, okay, wir wollen ja eigentlich was nachhaltig, ökologisch Wertvolles machen. Wir können doch jetzt hier nicht pflügen. Auf so einem guten Boden. Und haben uns dann entschlossen, dass wir eben auch nicht pflügen werden, sondern dass wir das Ganze abmulchen.
Womit habt ihr angefangen, mit was für Pflanzen?
Tja, wir haben uns natürlich ganz kleine Ziele gesetzt und haben gleich mal mit 60 Kulturen gestartet.
Sehr klein.
Wir hatten alles vorgezogen, selber als Pflänzchen in diesen Quickpot-Platten. Und haben wirklich eben 60 verschiedene Sorten, ich glaube 30 Gemüsearten angesät. Von Lauch, Kohlarten, Radiesel, Karotten, Tomaten, Paprika, Auberginen haben wir ausprobiert. Sellerie, Knoblauch, Zwiebeln. Also wirklich eine ganz, ganz breite Mischung. Weil unsere Idee tatsächlich von Anfang an war, wir wollen eine Gemüsekiste verkaufen an die Leute und die soll natürlich vielfältig sein und übers Jahr hinweg ist das ja gar nicht so einfach, wenn man wenig Kulturen anbaut.
Und ihr wolltet im gleichen Jahr auch noch starten mit den Gemüsekisten, dann die zu verkaufen?
Genau, wir wollten nicht nur, wir haben Mitte Mai die ersten Kisten rausgegeben, deswegen war es ja auch so drängend, dass wir dann pflanzen und säen können. Wie gesagt, das war ein extremer Aufwand. Hat sich aber schon rentiert. Also wir konnten eben in kürzester Zeit starten.
Das war 2019, oder?
Ganz genau.
Genau, und jetzt haben wir 2024. Wie erfolgreich ist das?
Tja, eine
also
gute
es
Frage.
Läuft.
Ich unterteile das jetzt mal in wirtschaftlich erfolgreich und ökologisch, sozial, Freuden erfolgreich. Letzteres absolut erfolgreich. Also wir können wirklich täglich, wöchentlich, monatlich sehen, was für einen Effekt auf die Umwelt, auf die Natur, auf die Menschen in der Umgebung wir haben. Also es kommen ganz viele Leute, die sich einfach den Garten hier angucken wollen, die ja, sich hier wohlfühlen im Garten und total beschwingt wieder rausgehen. Die sagen, hey, das hat mich motiviert, das hat mich irgendwie aus einer schlechten Laune rausgezogen. Und mittlerweile kommen eben auch die Landwirte mal zu unseren Gartenführungen und fragen uns wirklich Fachfragen über den Boden, über die Pflanzen, versuchen das dann auch teilweise zu überlegen, ob sie das eben für sich auch einsetzen können und übernehmen können.
Was fragen die dann so? Was für Fachfragen kommen dann?
Also was ganz spannend für sie ist, ist das Thema Humusaufbau, Bodenaufbau an sich. Wie machen wir das, dass wir den Boden überprüfen, also Richtung Bodenproben, Qualitätseigenschaften erkennen? Dann ist natürlich auch wichtig, wie düngen wir, wie bewirtschaften wir das Ganze? Also warum wir nicht pflügen und wie das denn dann funktioniert, wenn wir nicht pflügen? Dann haben wir ganz viel die effektiven Mikroorganismen, also Fermente im Einsatz. Und das ist halt auch sowas, jeder hat davon gehört. Die wenigsten haben aber Leute an der Hand, wo man mal sagen kann, okay, funktioniert das wirklich im professionellen Umfeld bei euch auch? Und wie funktioniert es?
Funktioniert das denn? Also was heißt das Fermente, die setzt ihr selber an?
Teils, teils. Also wenn ich von den effektiven Mikroorganismen rede, dann kaufen wir die teilweise zu, weil wir einfach nicht immer Zeit haben, das selber anzusetzen. Teilweise kaufen wir dann nur die Urlösung und fermentieren selber.
Das heißt, da sind ganz viele Bakterien drin, weil effektive Mikroorganismen.
Also das ist ja so ein Begriff, ich glaube, er ist sogar geschützt, wenn ich mich nicht irre. Im Endeffekt sind das 33 Mikrobenstämme, also Bakterien, Pilze und andere Kleinstlebewesen, die in einer idealen Kombination für Boden und Pflanzen zusammengemischt wurden. Das Produkt ist im Endeffekt durch Zufall entstanden damals. Ja, natürlich, es wird immer noch angezweifelt von manchen. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man es auch anzweifeln. Was wir festgestellt haben, ist, dass es hier für uns auf jeden Fall sehr, sehr viel bringt. Und was wir eben machen, ist, dass wir eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt gehe ich in die Wiese nebendran an den Bachrand, suche mir die ganzen Wildkräuter und auch die Zeigerpflanzen, die hier im Boden noch vorhanden sind, also die eigentlich sagen, das ist nicht optimal im Boden. Und die fermentiere ich dann mit rein in meine Mikroorganismen. Und das spritzen wir dann letztlich als Blattspritzung oder geben es beim Fräsen in den Boden mit rein. Und natürlich kann ich nicht beweisen, weil wir hier nicht wissenschaftlich arbeiten, ob es daran liegt, dass wir so gute Erfolge haben. Was ich aber schon sagen kann, wenn wir die speziellen Mittelchen, zum Beispiel den Knoblauch-Chili-Extrakt nehmen, gegen Blattläuse oder Pilze auf dem Blatt, dann kann ich sagen, wenn das regelmäßig von Anfang an und konsequent angewandt wird, dann funktioniert das sehr, sehr gut.
Also ihr habt keine Schädlinge mehr dadurch? Oder
wir
kaum.
Haben Schädlinge, wir haben Nützlinge, wir haben eine Artenvielfalt. Ich sage trotzdem gerne Schädlinge übrigens, weil das versteht halt einfach jeder. Es ist aber einfach so und das beste Beispiel sind die dicken Bohnen, also die Ackerbohne. Die hat ein Problem, weil sie im Endeffekt im Mai, wenn sie dann blüht und gerade groß wird, eigentlich immer einen Stau an Nährstoffen hat. Das heißt, sie bildet zu viel Zucker und dann kommen die Blattläuse. Problem dabei ist eigentlich, dass dann die Blüten besetzt werden von den Blattläusen und dadurch kann es nicht mehr befruchtet werden oder sogar die Pflanze wirklich zu schwach wird und dann abstirbt. Und da ist es hier so, dass wir durch die Artenvielfalt, die wir schon von Anfang an hatten, aber auch aufgebaut haben mit den Jahren, kein Problem mehr haben. Wir müssen mittlerweile nicht mal mehr zwingend die Mikroorganismen spritzen. Je nachdem, wie das Wetter ist, ist es so, dass die Blüte kommt, die Blattläuse kommen. Im schlechtesten Fall muss ich einmal eine Spritzung machen und eine Woche später sind Tausende von Marienkäfern da, die sich drum kümmern. Dann muss ich nichts mehr machen und wir haben kein Problem mehr.
Also Spritzung dann mit diesen Fermenten, ne?
Mit den Fermenten, genau, richtig. Also wir wirtschaften absolut nach Bio-Kriterien, orientieren uns da in Richtung Demeter, suchen uns immer so das raus, was wir eigentlich am sinnvollsten halten, aber schon sehr, sehr hohe Standards eigentlich als Ziel immer gesetzt.
Und die Landwirte, die haben das dann auch schon ausprobiert?
Sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich viele, die zögern dann weiterhin. Was viele ausprobieren, ist, dass sie das tatsächlich mal in die Gülle mit einrühren oder im Stall vernebeln. Oder dann tatsächlich im heimischen Hausgarten einfach mal einsetzen, weil das ja auch für die dann nochmal ein guter Test ist, bevor man es auf der großen Fläche verspritzt. Aber ja, also wenn man den Leuten das Konzept erklärt, warum das eigentlich gut ist, weil es eben ein Ferment ist und damit die Fäulnis aus dem Boden nimmt, dann ist es eigentlich für jeden klar. Dann ist es nur noch die Frage, kann ich es leisten vom Aufwand? Und natürlich auch finanziell ist es für mich drin. Das heißt, es ist so eine Abwägung, will ich das machen und nützt es mir genug oder muss ich vielleicht noch ein paar Jahre warten, bis es dann in meinen Ablauf auch reinpasst. Also man braucht ja schon auch Technik, die man vielleicht noch gar nicht hat. Genau.
Also ihr habt einen großen Impact, also ihr habt eine große, du sagtest vorhin, auf der einen Seite seid ihr sehr erfolgreich, die Leute kommen gerne, die sitzen hier gerne in dem Garten, die schauen sich um, die tolle Natur, das Paradies, die Landwirte holen sich Tipps. Mhm. Und auf der anderen Seite?
Genau, gibt es die wirtschaftliche Seite. Da sind wir jetzt im 6. Jahr. Wir sind gefühlt immer noch im Aufbau. Es ist einfach so, eine Gärtnerei braucht viel Ressourcen. Wir haben sehr, sehr viel Werkzeug erstmal kaufen müssen. Ganz viel Verbrauchsmaterialien, die man natürlich auch jedes Jahr neu braucht oder alle 2-3 Jahre dann neu anschaffen muss. Das heißt, die Investitionen sind relativ hoch. Der Ertrag ist, ja, trotzdem, dass wir eine solidarische Landwirtschaft sind und eigentlich schon höhere Preise nehmen können, relativ gering. Und dadurch, dass wir eben so einen hohen eigenen Standard setzen, also auch, dass wir nicht Hybridpflanzen pflanzen, dass wir den Boden so schonend bearbeiten wollen, dass wir eben nicht mit großen Maschinen arbeiten, ist es halt so, dass es sehr, sehr knapp ist, die Marge. Das heißt, wirtschaftlich sind wir noch nicht auf einem grünen Bein, aber ja, es macht auch einfach viel Spaß und es ist so schön jetzt im Frühling, wo alles blüht und sprießt, dann auch einfach hier zu arbeiten. Also selbst wenn es wirklich anstrengend ist, es ist einfach schön, die Vögel singen, es blüht alles, die Bienen, denen geht's gut. Ja, dann merkt man, warum man das Ganze tut.
Diese Art der Landwirtschaft kann man so als Mikrolandwirtschaft bezeichnen, oder? Regenerative Landwirtschaft. Was würdest du sagen?
Also Mikrolandwirtschaft trifft es ganz gut. Es gibt auch diesen Begriff Market Garden, also Marktgärtnerei. Eigentlich gibt es den deutschen Begriff weniger. Es kommt aus dem Englischen, Market Gardening gibt es seit ein paar Jahren. Und der Begriff hat sich gebildet, weil Leute versucht haben, auf möglichst kleiner Fläche sehr, sehr effektiv Gemüse anzubauen. Und dabei mit sämtlichen Konventionen eigentlich auch gebrochen haben. Also es war lange undenkbar, dass man Karotten auch sechsreihig zum Beispiel in einem kleinen 75-Zentimeter-Beet anbauen kann, weil man halt eigentlich hier immer nur die Traktorkulturen kannte oder einfach nie ein Platzproblem hatte. Es hat aber diverse Vorteile. Ich kann mir erstens ganz oft das Unkraut unterdrücken. Das heißt, dadurch, dass es einen Bestandsschluss gibt, kann das gar nicht mehr wachsen. Und ich kriege natürlich auf viel kleinerer Fläche einfach mehr Ertrag raus. Also wir haben jetzt das System hier seit 5 Jahren, im 6. Jahr. Und ich muss sagen, so wie wir es machen, ist es genial. Wir müssen immer weniger düngen. Wir kriegen immer besseren Böden. Wir haben stabilere Pflanzen. Das funktioniert sehr, sehr gut für uns. Und wir können auf 1500 Quadratmeter für 60 Familien Gemüse anbauen. Ja, nur von Mai bis Oktober, also nur ein halbes Jahr. Aber ich finde, das ist schon beeindruckend, dass man auf so wenig Fläche im Prinzip irgendwas zwischen 100, 150 Leute ernähren kann für ein halbes Jahr. Und das sind, wenn man das mit landwirtschaftlichen Flächen und Größen vergleicht, sind das eigentlich undenkbare Größen.
Wäre das nicht auch ein Modell für die Zukunft dann? Also könnte man jetzt ganz Deutschland voller Mikrolandwirtschaften entstehen lassen?
Könnte man bestimmt. Es passiert auch ganz, ganz viel. Also es gibt sehr, sehr viele Mikrolandwirtschaften, die gerade aufgebaut werden oder in den letzten Jahren entstanden sind. Das Problem, was wir hier haben, ist natürlich die Vermarktung oft. In Deutschland sind wir das nicht gewohnt. Es gibt wenige Märkte eigentlich, es gibt keine Marktkultur. Also in Frankreich, wenn man zum Beispiel die Bauernmärkte anschaut, da stehen tatsächlich auf einem Bauernmarkt 30 Gemüsehändler, die haben alle ihre 5, 6 Gemüsesorten und verkaufen das. Und bei uns gibt es nicht mal einen Bauernmarkt, sondern einfach nur einen Markt. Und dann gibt es, wenn es gut läuft, 1, 2 Gemüsestände, die alles vom Großhandel einkaufen, weiterverkaufen. Und ja, da gehen noch nicht mal viele Leute hin dann. Das heißt, die Mikrofarmen haben eigentlich das Problem, dass sie es nicht direkt vermarkten können in dem Maße. Wenn jetzt also überall welche entstehen, dann ist das schon eigentlich zu schnell, weil die Gesellschaft das noch nicht mitträgt. Nichtsdestotrotz tauchen viele auf, sind erfolgreich und zeigen, dass es sehr, sehr gut geht. Und das ist ja alles Gemüse, was im Endeffekt dann nicht importiert werden muss. Also man gräbt ja nicht den Bestandsgärtner rein, die hektarweise Gemüse anbauen in Deutschland, den gräbt man eigentlich nicht das Wasser ab. Da braucht keiner Sorge haben. Es ist wirklich eher so, dass man im Endeffekt aus dem Supermarkt Leute rauszieht und die dann einfach weniger von dem Importgemüse kaufen müssen.
Ja, ich denke auch, dass die Landwirtschaft vielleicht auch einfach Lehren daraus ziehen könnte, wie ihr den Boden bewirtschaftet.
Auf jeden Fall. Also es ist eine sehr, sehr schöne Wechselwirkung eigentlich da. Wir oder die Market Gardening Industrie, sage ich jetzt mal.
Kultur vielleicht?
Kultur, genau, ist eigentlich der bessere Begriff. Sie haben sich ja orientiert an Biolandwirtschaft und auch an der regenerativen Landwirtschaft. Die Idee war nur die, Biogemüseanbau ist extrem intensiv und vor allem arbeitsintensiv. Das war halt klar, dass das eigentlich nicht leistbar ist für viele. Und dann hat man sich überlegt, wie kann ich das Ganze effizienter gestalten? Und daraus sind total tolle Ideen entstanden, weil man Technik, die eigentlich immer nur als große Landtechnik da war, neu auf Kleintechnik übertragen hat. Das heißt, es gibt jetzt Einachser wieder immer mehr, also diese Einachsgeräte, da gibt es jetzt auch mit Akkubetriebene, die extrem gut funktionieren. Es gibt neuartige Fräsen, die wirklich fein justierbar sind, sodass ich auch einen Zentimeter tief fräsen kann, also den Boden nicht so stark kaputt mache. Extrem viel Handgeräte, die so unbekannt waren, die man aus Japan, aus USA, aus allen möglichen historischen Sachen zusammengewürfelt hat und sich immer wieder neu erfunden hat, um das Beste draus zu schaffen. Und das ist extrem toll zu sehen, wie viel sich da getan hat auf technischer Ebene. Und deswegen würde ich auch niemals sagen, es ist ein Rückschritt, es ist so wie früher, sondern es ist eine Mischung. Also früher gab es die Hausgärten in jedem am Bauernhof. Und natürlich, im Endeffekt ist das die Landwirtschaft, zu der wir gerade von der Richtung her zurückgehen mit unserem Projekt. Aber halt kombiniert mit den modernen Technologien. Wir müssen nicht von Hand umgraben, wir drehen nicht die Erde mit dem Spaten um oder pflügen eben und machen dabei alles nur noch schlimmer, sondern wir fräsen, wir ja, schauen, dass wir auch die Wege zum Beispiel hier begrünt lassen. Das heißt, wir haben die Arbeit, dass wir Rasen mähen müssen, aber dafür muss ich die Wege nicht freihacken von Unkraut und habe viel weniger Bewässerungsprobleme dadurch zum Beispiel.
Erklär nochmal, warum das Pflügen so schlecht ist für den Boden.
Genau, im Prinzip ist es ja so, dass man beim Pflügen circa 30 cm tief pflügen muss, damit das Ganze, also damit die Grasnarbe oder der Acker einmal umgedreht wird. Die Idee ist, einmal 180 Grad drehen, damit die Pflanzen, die dort aufgewachsen waren, absterben. Das passiert auch, deswegen pflügt man. Das ist sehr, sehr effizient. Problem ist nur, dass man das gesamte Bodenleben auch einmal umdreht. Und auf einer Tiefe von 30 cm hat man dann einfach das Problem, dass man die Bakterien, Pilze und andere Mikroben, die überhaupt nicht mit Sauerstoff klarkommen, die schickt man an die Luft. Das heißt, sie sterben ab. Und die, die oben waren, die also Sauerstoff brauchen, die schickt man in die Tiefe. Die kriegen keine Luft mehr und sterben auch. Also töte ich, man schätzt so 80-100% pro Pflügen töte ich meinen Boden ab. Und wenn man sich mal überlegt, im Wald oder in der Natur, die nicht durch den Menschen verändert wurde, durfte über Jahrhunderte im Prinzip das Bodenleben so sein, wie es ist. Und mit einmal Pflügen zerstöre ich Jahrhunderte alte Arbeit im Prinzip. Das ist schon krass. Und wenn man sich klar macht, was das Bodenleben so ausmacht zwischen gutem und schlechtem Boden, zwischen Boden, der besser werden kann oder Boden, der immer nur schlechter wird, dann muss ich eigentlich als Lehre ziehen, Pflügen ist das mit das Schlechteste, was ich machen kann. Und ich sollte gucken, dass ich es loswerde. Was nicht für jeden funktioniert, ist natürlich von heute auf morgen aufhören zu pflügen. Und das ist auch nicht die Idee dahinter. Das ist nicht sinnvoll. Es gibt gute Gründe, wenn eine Verdichtung da ist, zu pflügen oder wenn ich spezielle Kulturen anbauen muss. Aber vielleicht kann man eben sagen, okay, ich arbeite dran, ich stelle mein System um, dass ich in Zukunft nicht mehr pflügen muss. Wenn ich pflüge, dann kann ich halt auch beihelfen, indem ich zum Beispiel dann unten in die Tiefe wieder sowas wie die Mikroorganismen einspritze, um einfach dann nachzuhelfen, wieder was Neues wachsen zu lassen. Also selbst wenn ich sozusagen die alten Techniken benutzen muss, weil die neue Technik zu teuer ist zum Beispiel, dann kann ich auch da einfach mit anderen Mitteln arbeiten und viel Erfolg haben.
Genau. Ist das mittlerweile auch bei den Landwirten einfach angekommen?
Jein, also es gibt natürlich schon noch ein paar, die wollen davon nichts hören, die haben da einfach keine Lust drauf, aber das sind sehr, sehr wenige. Die meisten wollen ja was verändern und deswegen habe ich auch gerade gesagt, es kommt ja drauf an, kann ich mir das Ganze leisten, sowohl finanziell als auch vom Arbeitsaufwand, weil eine Umstellung ist nie einfach mal so gemacht und man muss sich ja klar machen, die meisten Landwirte heutzutage, zumindest hier ist es so, wir haben ganz viele kleine Landwirte, die machen das nebenberuflich. Die haben alle einen anderen Job eigentlich noch, weil sie sonst nicht überleben können. Wenn sie jetzt also noch ihre Bewirtschaftungsweise auch umstellen müssen und das viel, viel mehr Arbeit ist, dann geht das einfach nicht. Und insofern finde ich es immer charmant zu fragen und auch so Impulse zu geben, wie kann man das, was machbar ist, verändern, dass es besser wird. Es muss nicht perfekt werden, das ist egal. Aber eine Veränderung, die im Endeffekt dem Landwirt auch wieder Luft verschafft, das heißt weniger Arbeit erzeugt am Ende, das wäre das Ziel. Und das ist halt zum Beispiel mit Gesteinsmehl in die Gülle geben. Das ist super einfach, das kostet nicht viel, das kann wirklich jeder Landwirt machen. Und ich kenne keinen Landwirt, der es gemacht hat und bereut, sondern ganz im Gegenteil, die Gülle stinkt weniger, die Düngewirkung ist erhöht, weil einfach der Stickstoff gebunden wird. Das sind einfache Tipps, super gut. Der Boden freut sich, weil die Regenwürmer nicht absterben von der viel zu scharfen Gülle, die sonst eigentlich ausgebracht wird. Die Urlauber freuen sich, die Anwohner freuen sich. Also das ist wirklich total spannend, was so einfache Sachen eigentlich bewirken können. Und dann ist das halt auch sehr viel mehr wert, als wenn ich jetzt sage, okay, pflügen ist Mist, du musst dir jetzt irgendwie eine Schälfräse kaufen, die kostet halt leider 300.000 Euro. Mir doch egal, ob du dir das leisten kannst oder nicht. Klar, die Schälfräse wäre vielleicht schon ideal. Aber es ist weder vom Aufwand leistbar, noch von den Finanzen für jeden. Und es gehört natürlich auch ganz viel Wissen dann dazu, dass ich überhaupt mit dieser Fräse arbeiten kann. Wenn dann das Resultat ist, dass ich jetzt fräse und ich habe nur noch Unkraut stattdessen und meine Kulturen wachsen nicht mehr, dann ist auch niemandem geholfen. Insofern ist es wirklich ein Abwägen und Stück für Stück individuell entscheiden lassen, was kann man wo tun. Aber es gibt eben jede Menge Kleinigkeiten, die man verändern kann.
Wo siehst du die Landwirtschaft der Zukunft?
Das ist eine schöne Frage. Sehr unterschiedlich. Also ich meine, man sieht ganz klar, dass, und das wird sich jetzt erstmal nicht ändern, weil die Gesellschaft so funktioniert, unser Wirtschaftssystem funktioniert, dass immer weniger Landwirte da sind, die immer größere Flächen bewirtschaften und das immer industrieller tun. Man sieht das hier im Kleinen. Es ist in Mittel-Norddeutschland natürlich noch viel stärker sichtbar. Da ist es ja auch oft so, dass im Prinzip die Flächen eigentlich irgendwelchen Konzernen gehören und man lässt sie nur noch bewirtschaften durch irgendwelche Lohnunternehmer. Lohnunternehmer an sich merkt man auch hier ganz stark, einfach weil Technikbedarf gestiegen ist und das sich nicht jeder leisten kann, machen auch hier ganz, ganz viele Arbeiten die Lohnunternehmer. Ist einerseits insofern gut, dass halt auch mal teure Technik angeschafft werden kann. Aber es ist natürlich so, dass die auch teuer sind. Und der kleine Landwirt, der eh schon finanziell eng dasteht, der muss dann ganz viel Geld ausgeben, damit die Arbeit überhaupt erledigt wird. Sehe ich schon auch kritisch. Also da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
Vielleicht muss man auch einfach weg von der ganzen Technik und mehr wieder zu regenerativen Methoden.
Ja, oder man überlegt sich halt einfach so eine Mischung zu machen, dass man nicht die ganze Zeit für alles immer den Lohnunternehmer braucht, sondern dass ich mir wirklich Ideen abgucke mit, es gibt so einen Begriff, Crimpen, das heißt, es ist eine Art spezielle Walzung von Gründüngungen, die das absterben lässt und dann kann ich sozusagen eine Mulchsaat machen. Dann kann ich wenig Boden bearbeiten. Die Mulchsaat, naja, vielleicht macht die dann der Lohnunternehmer, weil er die Technik dafür hat, muss das aber nur einmal im Jahr machen lassen und muss weniger düngen und habe eigentlich viel weniger Aufwand und Kosten damit. Also das sind so Ideen, so stelle ich mir das vor, wie auch kleine Landwirte dann in der Zukunft viel, viel besser arbeiten können. Im Gemüsebau sehe ich ganz klar eine Diversifizierung. Also es wird die Großbetriebe geben und dann wird es ganz, ganz viele so Gärtnereien wie uns geben oder ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen kleiner, die eine Direktvermarktung machen oder aber auch wirklich dann Sachen auf den Markt schmeißen. Da, glaube ich, wird sich die Qualität schon erhöhen. Ich glaube, dass es eine ziemliche Spaltung gibt zwischen Massenprodukten und wirklich guten Produkten. Und wir sehen aktuell schon einen Anstieg von guten, hochqualitativen Produkten in Deutschland. Also einfach, weil mehr Gärtnereien da sind, weil aber auch zum Beispiel die Landwirte immer mehr Direktvermarktung machen, selber eigene Ideen umsetzen und dadurch auch ihre Produkte verbessern. Und gleichzeitig die Massenindustrie, die wird immer krasser. Also da wird der Druck immer höher. Es kann eigentlich die Qualität gar nicht mehr sichergestellt werden an wenig, also weder vom Landwirt noch von der Verarbeitung noch im Supermarkt. Das heißt, da sind wir wirklich in Richtung der Grenze unterwegs. Und klar, das wird weitergehen, aber ich sehe eben auf der anderen Seite schon, dass so von unten raus graswurzelbewegungsartig ganz, ganz viel aufkommt. Ja, man merkt das ja auch immer mehr Gärtnern wieder selber. Zumindest so ein Hochbeet will man haben oder mal einen Salat selber ernten. Ja.
Wir können das Ruder noch rumreißen.
Für die Landwirtschaft, ich bin da auch momentan recht, ja, so neutral positiv gestimmt. Ich kenne ganz viele Landwirte, denen gerade so ein Aufwind gegeben wird. Die Bauernproteste, egal was man jetzt von den Protesten oder dem wie das Ganze lief, halten will, die haben viele Leute bestärkt darin, dass sie nicht alleine sind. Das hilft einfach schon mal, dass man sagen kann, okay, ich werde gehört. Dann hatte es ja einen Effekt. Einfach, dass die Bevölkerung schon auch gesagt hat, hey, eigentlich wollen wir doch die Bauern unterstützen. Dass Fragen aufkamen an die Bauern, an die Landwirte. Man merkt, da hat sich ganz, ganz viel getan. Und das finden die Landwirte super, weil sie können was bewirken, sie können auch was sagen, sie dürfen was sagen. Und klar, es gibt immer die Hardliner und den Gegensatz dazu wird es immer geben, aber ich höre von so vielen Leuten, dass sie gerade positiv gestimmt sind. Und man hört auch, dass ganz, ganz viele eigentlich sehr gerne von dieser Abhängigkeit aus den Fördermitteln rauskommen würden. Sie wissen nur noch nicht wie, aber das zeigt einfach, der Wille ist da. Klar, die Landwirte, die sind nicht, weil sie damit Geld verdienen, Landwirte im Normalfall, sondern weil sie das mit Herzblut machen wollen, weil das ihr Leben ist. Und das wird so bleiben. Insofern finde ich es schön, wenn sie wieder mit mehr Elan rangehen, wenn sie mehr Freude dran haben können, weil ihnen das zugestanden wird. Ja. Ja. Also ich sehe es positiv. Klar, es gibt die negativen Seiten, eben dieses Hyperwachstum und immer effizienter. Aber es gibt die andere Bewegung auch und die ist gerade einfach um ein ganzes Stück größer geworden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Anselm Hannemann. Er betreibt zusammen mit seinem Bruder die Gemüsegärtnerei Schaufel und Gabel in Habach. Das Gemüse, das kann man auch als Abo-Box beziehen. Immer wieder gibt es auch Veranstaltungen dort und Anselm führt durch seinen Garten, gibt Tipps zum Boden. Alle Informationen dazu und zur Abo-Box finden Sie unter schaufel-und-gabel.de. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Ihnen der Podcast Power to the Bauer gefällt. Empfehlen Sie mich gerne weiter, teilen Sie die Folgen, bewerten Sie sie mit einer 5-Sterne-Bewertung. Alle weiteren Informationen auch zu dem Forschungsprojekt Natur, Land, Wirtschaft von der Katholischen Stiftungshochschule München finden Sie auch im Internet unter natur-land-wirtschaft.info. Bis zum nächsten Mal.